So, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf bei euch. Ja, und man hat es schon erwähnt vorher, das Thema der Predigt. Es gibt ja mehrere Predigten in diesem Jahr bei euch, wo es um das Thema Reformation geht. Letztes Jahr war ja das 500-Jahr-Jubiläum. Und vor 500 Jahren war das Leben natürlich noch ganz anders, wie es heute war, in allen möglichst verschiedenen Bereichen. Unter anderem war es auch sehr schwierig vor 500 Jahren, dass man alt wurde. Also so, was wir heute als alt bezeichnen, dass jemand 80 Jahre alt wurde, war sehr, sehr schwierig. Und das lag unter anderem eben aufgrund der medizinischen Gegebenheiten, aber auch aufgrund der abergläubischen Praktiken. Die Frauensterblichkeitsrate im Alter von 20 bis 40 Jahren war auch sehr viel höher wie die bei den Männern. Und das lag daran, dass eine Frau, so ja, um die 20 Schwangerschaften waren keine Seltenheit zu dieser Zeit. Das lag auch daran, dass Verhütung und Abtreibung aufgrund des Einflusses der Kirche strengstens verboten waren und auch hart bestraft wurden, zum Teil mit dem Tod. So ergab es sich, dass eine Frau im Durchschnitt nur knapp 30 Jahre alt wurde. Bei den Männern war es etwas anders. Sie wurden sehr wohl so zwischen 40 und 60 Jahre alt. Jedoch war die Sterblichkeitsrate in den ersten 2 Jahren sehr hoch. Und so war das Durchschnittsalter auch nicht viel höher. Es war auch um die 30 Jahre bei den Männern. Das Volk damals war also sehr, sehr jung. Und im Schnitt starb eines von 2 geborenen Kindern bereits im ersten Lebensjahr. Das bedeutet, der Tod war damals viel präsenter als heute. Und ja, die Menschen beschäftigten sich natürlich gezwungenermaßen mehr damit und man machte sich vielleicht auch mehr Gedanken, was nach dem Tod passieren wird. Es war zu dieser Zeit auch so, dass die Kirche sehr viel präsenter war, wie es heute ist. Und sie war auch sehr viel mächtiger und hatte auch mehr Einfluss auf das Leben der Menschen. Aber es war auch so, dass das Volk von der Lehre der Kirche in gewissermaßen abhängig war, da sehr viele Menschen Analphabeten waren und nicht selber in der Bibel nachlesen konnten, was tatsächlich drinnen stand. Die Lesungen waren meistens in Latein und so glaubte man das, was ihnen der Priester eben sagte. Und sie hatten es schwer, etwas anderes zu glauben oder etwas anderes zu behaupten. Es gab auch gelehrte Menschen damals natürlich und einer von ihnen war Martin Luther. Er ist ja eine der Hauptpersonen der Reformation. Er war sehr gebildet, er hat auch studiert und hat sich dann aber schlussendlich gegen den Willen seines Vaters für ein Leben als Mönch entschieden. Es war ein sehr, sehr hartes Brot damals, das Leben als Mönch. Es gab sehr viele Regeln. Normal, wenn man sich an alle hielt, musste man tatsächlich schon um 3 Uhr in der Früh das erste Gebet sprechen und so zog es sich durch den ganzen Tag. Sehr viele Aufgaben, sehr viele Gebete und Fasten und natürlich auch viel Arbeiten. Und Martin Luther nahm das Ganze sehr, sehr ernst. Und so kam er bereits im ersten Monat in seinem Mönchsleben, kamen schon Zweifel auf und er bekam eine innere Krise, weil er eben nicht alles erfüllen konnte. Und er wollte doch Gott unbedingt gefallen. Und so bekam er auch eine gewisse Angst vor dem strafenden Gott, den die Kirche vermittelte. Was sein Vorteil war oder das Gute an dieser ganzen Sache, er bekam einen sehr engen Bezug zur Bibel und er las sehr viel in der Bibel in dieser Zeit, was keineswegs normal war für einen Mönch damals, denn viele lasen nur Zusammenfassungen, Traktate oder irgendwelche philosophischen Schriften, aber oft nicht wirklich in der Bibel selber. Um 1513 war es dann, als er den Römerbrief studierte und er las und las und las und unter anderem las er dann auch Römer 1, Vers 17, dort steht geschrieben, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und auch noch weitere Abschnitte aus dem Römerbrief verändern dann irgendwie sein ganzes Denken. Er studiert darüber nach. Und ja, er wird inzwischen dann auch schon Priester. Und er kommt zu dem Schluss eben, dass das, was die Kirche da vermittelt, ist, kann so nicht stimmen. Weil es steht eben anders geschrieben im Römerbrief, dass man eben aus Glauben gerecht wird vor Gott. Und er merkt dann in seiner Zeit, als er in Wittenberg an der Stadtkirche eben Prediger ist, dass immer weniger Menschen zur Beichte kommen und überhaupt immer weniger Menschen in die Kirche kommen. Und er merkt dann auch recht schnell, warum das so ist. Und das hängt damit zusammen, eben mit dem Sündenverständnis der Menschen und mit dem, wie sie damit umzugehen haben, wenn es nach der Kirche geht. Ich möchte das etwas genauer erklären. Und zwar war das allgemeine Verständnis so, dass der Mensch natürlich sündigt. Das waren sich eigentlich alle Menschen damals bewusst. Heute, denke ich, ist das schon etwas anders. Viele Menschen, die sehen das leider nicht mehr so. Aber damals wurde es den Menschen noch vermittelt und sie wussten, sie sind alle Sünder und haben eine große Schuld auf sich geladen. Und es war eben so, wenn man sündigt, dann hat man eine Schuld vor Gott. Diese Schuld konnte man aber tilgen, und zwar tilgte man diese Schuld, indem man sich reuig zeigt. Das war das eine. Dadurch vergibt Gott einem und man ist wieder in der Gnade Gottes. Dann aber gab es ja eben noch diese Beichte, die ich erwähnt habe. Die Beichte diente aber nicht dazu, die Schuld vor Gott zu tilgen, beziehungsweise nicht diese Schuld, sondern man sagte ja, Gott ist gerecht. Und wenn ich einen Fehler mache, dann muss er mich natürlich dafür bestrafen, sonst wäre er nicht gerecht. Und darum gab es noch eine sogenannte zeitliche Schuld, die entstand. Diese zeitliche Schuld, die konnte man durch Beichte eben und durch Bußleistungen abarbeiten. Also zum Beispiel war das Fasten, das war eigentlich die ursprüngliche Form. Oder später konnte man durch Beten, konnte man diese zeitliche Schuld abarbeiten oder durch Kirchenbesuche. Es ging dann sogar so weit, dass man einen sogenannten Gerechten bezahlen konnte und dass er für ihn dann die Schuld abarbeitete. So viel zum Sündenverständnis. Und dann war es eben so, dass man nach dem Tod gab es entweder den Himmel, die Hölle oder das Fegefeuer, gab es auch noch. Wenn man sich reuig zeigte und seine Schuld eben dadurch vor Gott getilgt wurde, dann kam man mal bestimmt nicht in die Hölle. Das war somit sichergestellt. Aber man kam ins Fegefeuer, wenn es noch eine zeitliche Schuld gab, die man eben nicht durch Bußleistungen abgearbeitet hatte. Somit hatten die Menschen immer Angst und wussten nie, komme ich ins Fegefeuer, wie lange, wie verhält sich das Ganze, wie funktioniert das überhaupt? Und das ging dann eben so weit, dass man auch noch den Ablass entwickelte. Der Ablass, da war die Vorstellung jene, es gibt einen sogenannten Gnadenschatz, ja, der ist aufgrund der Heiligen, aufgrund vom Leiden und vom Tod Jesu, wurde eben ein Gnadenschatz angehäuft und man konnte der Kirche Geld geben, sich einen Ablassbrief kaufen und damit einen Teil von diesem Gnadenschatz bekommen und damit auch diese zeitliche Schuld geringer machen. Wenn ich Glück habe, habe ich alles abgezahlt und ich komme direkt in den Himmel, vielleicht muss ich aber noch ins Fegefeuer. Aber es war immer noch nicht fertig, es ging noch weiter. Wenn jemand starb, dann konnte man für diesen Toten einen Ablassbrief kaufen und ihn somit aus dem Fegefeuer direkt in den Himmel hochheben. Es wurde ein regelrechtes Geschäft damit getrieben. Und es gab Ablassprediger, die von Stadt zu Stadt zogen, den Menschen ein schlechtes Gewissen machten und dann so richtig absandten. Man kann es nicht anders sagen. Luther hatte ja inzwischen herausgefunden, dass das alles nicht Gottes Wille ist. Und dieser Ablasshandel war auch eines der Hauptthemen, die er in seinen 95 Thesen behandelte, die er ja, an die Kirche anschlug, wie es die Geschichte sagt. Und ja, die Frage stellt sich, wie sieht das die römisch-katholische Kirche heute? Wir wissen ja, die Reformation hatte zur Folge, dass sich das gespalten hatte. Ja, und es hat sich von dem Verständnis heute der Kirche nicht viel dazu verändert. Doch wir wissen heute, dass wir nicht davon abhängig sind, was uns irgendjemand sagt, wie das Ganze funktioniert, sondern wir wissen, wir dürfen wissen, dass wir die Bibel haben, das Wort Gottes, und es ist das Einzige, was für uns zählt. Und dort steht es so natürlich nicht drinnen, wie wir wissen. Als Christ eben zählt für mich ganz einzig und allein das Wort Gottes und was uns die Bibel eben auf diese Frage als Antwort gibt, wie werde ich gerecht vor Gott, wie komme ich in den Himmel? Und da gibt es verschiedene Stellen dazu, zum Beispiel Römer 3, Vers 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glaube gerechtfertigt wird ohne Gesetzeswerke. Oder Epheser 2, die Verse 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Oder noch Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Zusammengefasst heißt das, durch Glauben und ohne Werke wird man errettet, wird man gerecht vor Gott. Diese fünf Soli, die wir am Anfang erwähnt haben, eben dieses Prinzip ist eines davon, sola fide, eben aus Glauben oder durch Glauben alleine. Und das ist eben auch das Thema der heutigen Predigt. Wir lesen aber auch etwas anderes in der Bibel, nämlich Jakobus 2, Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glaube allein. Wie kann das nun zusammenpassen? Martin Luther hat sich sehr schwer getan mit dem Jakobusbrief und darum hat er ihn in der Reihenfolge auch nach hinten geschoben. Und ich glaube, das war einer der Punkte. Ja. Er hat herausgefunden mit dem Römerbrief, es ist der Glaube, der uns gerecht macht und nun liest er so etwas im Jakobusbrief. Als überzeugter Christ weiß ich und bin ich zu 100% davon überzeugt, dass die Bibel die Wahrheit ist und dass sich die Bibel selber nicht widerspricht. Und somit kann es natürlich nur an mir liegen, dass ich das Ganze falsch verstehe, nicht im Kontext sehe, irgendetwas passt da mit mir nicht. Ja. Es kann nicht sein, dass die Bibel sich widerspricht oder etwas Falsches sagt. Und darum werden wir uns heute eben genau mit diesem Abschnitt aus dem Jakobusbrief beschäftigen. Das war Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte, und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glaube allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus den Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ich denke schon, der erste Vers ist ganz entscheidend, dass man diesen Abschnitt richtig verstehen kann. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Ich denke, es gibt zwei Schlüssel in diesem Vers. Zum einen ist es das, wenn jemand sagt, er habe Glauben. Ich kann viel behaupten, ich kann viel sagen. Ich kann sagen, ich habe einen Ferrari zu Hause in meiner Garage, ich bin sehr reich und ja, aber die mich kennen, die wissen, dass es nicht stimmt. Ja. Ich kann sehr viel behaupten, aber nur weil ich es behaupte, heißt das noch lange nicht, dass es auch so ist. So ist es auch hier, nur weil jemand behauptet, er habe Glauben, heißt das noch lange nicht, dass es auch so ist. Der zweite Schlüssel ist, er schreibt ja, kann etwa der Glaube ihn retten? Und der Glaube bezieht sich hier auf den Satz davor, also auf den Glauben, den er vielleicht gar nicht hat. Und wenn er den Glauben nicht hat, dann kann der Glaube ihn auch nicht retten. Er bringt dann ein praktisches Beispiel. Ich lese es auch nochmal, die Verse 15 bis 17. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Die Worte, die derjenige für seinen Bruder oder seine Schwester übrig hat, die helfen in diesem Fall leider gar nicht. Sie stillen nicht den Hunger, sie geben auch keine Wärme. Es ist hier nur die praktische Tat, also ihnen Kleidung zu geben oder Nahrung, die in diesem Beispiel hilft. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn der Glaube nur aus Worten besteht und ein reines Lippenbekenntnis ist und er bringt keine Werke hervor, dann ist er unnütz. Oder wie Jakobus hier schreibt, in sich selbst tot. Ich denke, wir sehen hier also, dass es mindestens zwei unterschiedliche Arten von Glauben gibt. Einmal gibt es den lebendigen Glauben und den toten Glauben. Der lebendige Glaube, der Werke hervorbringt, der tote Glaube, der keine Werke hat. Bei einem Menschen, bei dem der Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist, da ist es auch eine rein intellektuelle Erfahrung, es ist eine reine Kopfsache, es hat auf sein Leben ja, keinen Einfluss. Er mag vielleicht reden wie ein Christ, er mag sich an religiöse Vorschriften halten, aber es mangelt ihm eben an den Werken. Und Jesus selber hat schon vor solchen Menschen gewarnt, Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Und ein kleines praktisches Beispiel dazu, wenn wir uns einen Fallschirmspringer vorstellen. Er bereitet sich auf seinen ersten Sprung vor und er weiß alles über seinen Fallschirm, er kennt jede Leine, er weiß, wo er ziehen muss, steigt ins Flugzeug, das Flugzeug fährt hoch, er lässt den Fallschirm im Flugzeug und er springt hinaus. Sein ganzes Wissen über die Fallschirmspringerei wird ihm nichts nützen. Wenn wir im Text weiterschauen, kommt nun ein Dialog zwischen zwei Personen, also eigentlich spricht nur eine Person zu einer anderen Person. Und zwar ist es Jakobus 2, Vers 18. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Unterhalten sich zwei Personen, aber nur eine spricht. Und ich denke, man könnte diese Unterhaltung auch etwas anders wiedergeben, so frei übertragen. Du sagst also, dass du Glauben hast, aber du kannst keine Werke vorweisen, die das zeigen. Ich behaupte aber, dass Glauben durch Werke bestätigt werden muss. Zeige mir doch deinen Glauben, ja? Das kannst du nicht, weil Glaube ist unsichtbar und du hast keine Werke, um mir das zu zeigen. Ich denke, man kann seinen Glauben nur durch ein entsprechendes Leben oder eben durch Taten zeigen. Und dieses Leben und diese Taten müssen diesen Glauben widerspiegeln. Sonst kann man den Glauben nicht sehen. Genau, also der Schlüssel in diesem Vers, denke ich, ist dieses Zeigen, zeige mir deinen Glauben. Es ist nicht möglich, wenn man keine Werke hat, das Unsichtbares zu zeigen. Und bei diesem Abschnitt oder bei diesem Vers in den Vorbereitungen, ja, es war eigentlich nicht wirklich angenehm, das zu lesen, wenn ich ehrlich bin. Und ich möchte euch diese Unannehmlichkeit nicht ersparen. Darum stelle ich euch die Frage, wie ist das ganz konkret bei dir? Widerspiegeln deine Taten und dein Leben das, was du glaubst? Kann man aufgrund deines Lebens, aufgrund deiner Werke erkennen, was du wirklich im Herzen glaubst? Dieser Dialog oder der Monolog des Mannes ist hier noch nicht fertig. Es geht weiter und es redet immer noch der gleiche Mann. Und er sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Hier kommt nun noch eine zweite Art von totem Glauben ins Spiel. Also die erste Art war ja dieser tote Glaube, der keine Werke hervorbringt. Und zwar ist es hier der tote Glaube, den die Dämonen haben. Und dieser Glaube ist mehr als nur eine reine Kopfsache. Nämlich die Dämonen, sie glauben tatsächlich an die Existenz Gottes und sie wissen es, dass es Gott gibt. Sie wissen, wer Gott ist und sie wissen auch, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir lesen das zum Beispiel in Lukas 8, 28. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Sie kennen auch das Evangelium Gottes und Sie wissen auch, was Jesus getan hat. Apostelgeschichte 16, Verse 16 und 17. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren viel Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Aber sie wissen auch, dass Jesus sie besiegen wird oder bereits besiegt hat. Matthäus 8, Vers 29. Und siehe, sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Der Glaube, von dem Jakobus also hier spricht, ist mehr als nur bloße Worte. Die Dämonen glauben daran, dass Gott existiert, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie wissen auch, was er getan hat. Sie kennen das Evangelium und doch haben sie sich ganz klar dagegen entschieden. Sie gehen ihren eigenen Weg ohne Gott, beziehungsweise in dem Fall sogar gegen Gott. Sie wissen um die Autorität Gottes und auch, dass sie verloren sind. Ich komme nochmal auf das Beispiel mit dem Fallschirmspringer zurück. Es gibt da einen anderen Fallschirmspringer. Er bereitet sich auch vor. Er weiß alles, die ganze Theorie. Er nimmt den Schirm mit ins Flugzeug, schnallt ihn sich auf den Rücken. Er springt hinaus, das heißt, er hat begriffen, dass das Wissen alleine nichts nützt, er muss den Schirm auch dabei haben, doch er zieht die Reißleine nicht. Das alleinige Dabeihaben des Schirmes schützt ihn auch nicht. Errettung kommt also nicht einfach nur, ich glaube, dass es Gott gibt und ja, ich habe vielleicht auch Angst vor Gott, ich zittere auch, also durch Glauben und Zittern, nicht, das tun die Dämonen auch. Ein Mensch kann in seinem Verstand erleuchtet worden sein, es kann ihn emotional sogar treffen, die Botschaft von Jesus, von Gott, ja sogar sein Herz erschüttern, er kann es verstehen, aber das heißt nicht, dass er es zwingend für sich annimmt. Errettender Glaube hat noch mehr, nämlich er hat auch etwas Sichtbares, etwas Spürbares, nämlich ein verändertes Leben. Das ist es, was Jakobus uns sagen möchte. Errettender Glaube muss also mehr sein. Rettender Glaube schließt den ganzen Menschen ein, seinen Verstand, seine Gefühle und seinen Willen. Der Verstand versteht die Wahrheit, das Herz, es sehnt sich, es wünscht sich die Wahrheit und der Wille, er handelt gemäß der Wahrheit. Im ersten Vers haben wir gelesen: Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke, kann etwa der Glaube ihn retten? Danach haben wir gesehen, ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Das bedeutet, wir könnten hier auch einsetzen, kann etwa der tote Glaube ihn retten? Und dann macht es auch wieder mehr Sinn zu dem, was Paulus eben schreibt im Römerbrief und das, was Jakobus schreibt. Wir haben also einen Glauben, der entweder gar nicht existiert oder der tot ist. Und dieser Glaube, der kann nicht retten. Ich denke, somit sind sich also Jakobus und Paulus doch einig, was es den Glauben betrifft, nämlich ein lebendiger Glauben, der aus dem Herzen kommt, der kann sehr wohl erretten. Aber Jakobus schreibt ja noch bezüglich der Werke weiter. Somit stellt sich immer noch die Frage, was hat es nun mit diesen Werken auf sich? Er sagt ja, dass der tote Glaube nicht retten kann, aber er sagt auch, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und wieder stehen wir vor demselben Problem, dass Paulus vermeintlich etwas Gegensätzliches sagt. Römer 3, Vers 28. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ich denke, Jakobus und Paulus sehen das Ganze aus zwei verschiedenen Perspektiven. Paulus erklärt, wie wir errettet werden. Nämlich durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus und nicht durch irgendwelche Werke oder durch Gesetzlichkeit oder durch das Einhalten von Gesetzen. Der beschreibt den Weg zu Jesus, dann bin ich errettet, dann ist das abgeschlossen, das ist dann einfach so. Diese Wahrheit können wir auch im Epheserbrief lesen, Epheser 2, 8 bis 10. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es geht also ganz klar hervor, dass wir nicht aufgrund der guten Werke gerettet werden. Jedoch werden wir zu guten Werken gerettet. Das bedeutet also, gute Werke sind nicht die Wurzel, sondern sie sind die Frucht. Sie sind das, was aufgrund der Errettung entsteht. Wir tun also keine Werke, damit wir errettet werden, sondern weil wir errettet sind. Und das ist nur möglich, weil Gott uns eben zu neuen Menschen in Christus Jesus geschaffen hat. Im Text kommen nun zwei ganz unterschiedliche Beispiele. Und zwar schreibt er zuerst von Abraham. Jakobus 2, 21 bis 23. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt: Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Wenn wir die Geschichte im Alten Testament lesen von Abraham, 1. Mose Kapitel 15, dort lesen wir bereits, dass Abraham dem Herrn glaubte und dass ihm dies als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Dort steht nichts von den Werken. Dort steht nur, dass Abraham glaubte. Es ist erst 7 Kapitel später, Kapitel 22, dort lesen wir, wie Abraham eben bereit war, seinen Sohn für Gott zu opfern. Zu diesem späteren Zeitpunkt wurde er aus Werken gerechtfertigt. Das bedeutet, als Abraham glaubte, davor schon, war er vor Gott bereits gerecht. Das war für die Menschen vielleicht noch nicht sichtbar. Aber durch dieses Werk zeigte er auch ganz klar seinen Glauben. Er wurde sichtbar, der Glaube. Das zweite Beispiel ist in gewisser Weise ein krasser Gegensatz zum ersten. Wir haben eben von Abraham gelesen, ein Mann, ein Jude, ein Stammvater, ein Freund Gottes. Das zweite Beispiel handelt von Rahab. Sie war eine Frau, eine Heidin, eine Prostituierte, eine Kanaaniterin. Rahab war also das krasse Gegenteil von Abraham, doch auch von ihr lesen wir, dass sie aufgrund ihres Glaubens gerettet wurde. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Mir zeigt dieser krasse Unterschied oder diese zwei Beispiele, dass es für jeden Menschen möglich ist, gerettet zu werden. Jakobus schließt nun diesen Abschnitt mit der Aussage: Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ich denke, hiermit wird das Thema sehr schön zusammengefasst. Jakobus vergleicht den Glauben mit dem menschlichen Leib und ordnet dabei die Werke dem Geist zu. Der Leib ist ohne den Geist leblos, tot, nutzlos. Deshalb ist auch der Glaube ohne Werke tot. Er nützt nichts, er ist wertlos. Offensichtlich handelt es sich um einen falschen und nicht um den wahren rettenden Glauben. Manche Menschen, in meinen Augen, missbrauchen sie diesen Abschnitt im Jakobus, um eben aufzuzeigen, dass sowohl Werke benötigt werden, um in den Himmel zu kommen. Doch wenn ich mir dann die Beispiele anschaue von Abraham und Rahab, frage ich mich, welche guten Werke sind gemeint? Rahab hat ihr Volk verraten, Abraham wollte seinen Sohn opfern. Wenn man den Auftrag Gottes dahinter nicht sieht und auch den Glauben nicht versteht, dann kann man das nicht als gutes Werk ansehen. Nun stellt sich die Frage, wie sieht es bei mir selber aus? Noch einmal. Habe ich den rettenden Glauben und somit auch die Werke in meinem Leben? Was sind überhaupt meine guten Werke, was ich da tun soll? Ich denke, es würde eine neue Predigt füllen, aber ich kann dich beruhigen. Gott hat deine guten Werke bereits vorbereitet. Wir haben es bereits gelesen im Epheser 2, Vers 10 vorher. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Im Philipperbrief schreibt er auch, dass er sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schenkt. Und das soll eine große Ermutigung für uns sein. Wir sollen hier nicht mit dem schlechten Gewissen rausgehen, habe ich genügend gute Werke in meinem Leben, sondern wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott es in uns wirkt. Trotzdem möchte ich noch praktische Punkte mitgeben oder Gedanken zur Anregung. Zwar sind es 6 Punkte, die uns eben dabei helfen sollen, genau das herauszufinden, wo sind vielleicht oder wo sind meine guten Werke, die ich tun soll. Ich denke, der erste Punkt ist, bekenne jede Sünde, sobald sie dir bewusst wird und tu sie nicht mehr. Das ist nach 1. Johannes 1, Vers 9 und 10. Denn sobald ich eine Sünde zwischen mir und Gott habe, wird es immer schwieriger zu hören, was Gott mir sagen möchte. Und darum räume es so schnell es geht einfach aus. Zweiter Punkt ist, stelle dein ganzes Sein Gott zur Verfügung. Nach Römer 12, Vers 1. Und damit meine ich wirklich das ganze Leben, nicht nur den Sonntag, nicht nur den Dienst in der Gemeinde, sondern richte dein ganzes Leben nach Gott aus. So werden die Menschen auch merken, was du glaubst. Der dritte Punkt ist, studiere das Wort Gottes, um seinen Willen zu erkennen, und dann tu es auch, was auch immer er dir sagt. Nach 2. Timotheus 3, Vers 16. Und hier dient mir Abraham als Beispiel. Der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, für ihn war es ganz deutlich und klar. Ja, aber ich würde es trotzdem nicht schaffen, ja, dass ich meinen Sohn opfere. Ich habe selber einen kleinen Sohn und ich... Unvorstellbar. Aber trotzdem ist er mir in diesem Bereich ein Vorbild, in dem ich das wirklich auch tun soll, was mir Gott sagt. Das vierte ist, verbringe jeden Tag Zeit im Gebet. Nach 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Rede mit Gott, aber höre auch, was dir Gott sagen möchte. Oft sind wir mit unseren Gebeten immer nur in eine Richtung. Wir kommen zu Gott und bringen ihm alle unsere Anliegen, was uns alles fehlt und überhaupt. Oder mir geht es zumindest so. Und oft vergesse ich einfach, mal ruhig zu sein und darauf zu hören, was Gott mir sagen möchte. Und ein fünfter Punkt, ganz praktisch, ganz einfach. Dient einander. Nach 1. Petrus 4, Vers 10. Ich denke, wenn wir uns gegenseitig dienen, dann werden auch diese Werke sichtbar werden. Und der sechste Punkt ist noch, hole dir Rat von anderen Christen ein. Gott hat die Gemeinde nicht umsonst gemacht, sondern dass wir uns gegenseitig haben, um uns zu ermahnen, zu ermutigen. Machen wir das doch auch. Jakobus erklärt also, dass die logische Konsequenz der Errettung die Werke sind. Er sagt, es kann gar nicht anders sein. Das steht auch so in der Bibel. Gott hat uns durch die Errettung zu neuen Menschen gemacht, geschaffen zu guten Werken. Der Glaube ist also die Wurzel und die Werke sind die Frucht.